sag immer, wir brauchen keine besseren Menschen, sondern auch bessere Infrastrukturen, die Konflikte einfach dann auch nicht.
Na klar,
sondern, ja. Ja. Deshalb hast du das in den Niederlanden nicht in dem Ausmaße, diese Konflikte, weil alles klar ist.
Grüne Welle Aachen. Heute mit Finn, Moni und Ingvar Perovanovic.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Grüne Welle Aachen. Wir haben heute mehreren Fällen besondere Folge. Zum einen habe ich zwei Gäste da, Moni und Ingvar. Und zum anderen ist das erste Mal auch, dass ihr uns nicht nur hören könnt, sondern je nachdem, wo ihr hört, uns gleichzeitig auch noch sehen könnt. Und wir fangen direkt mal an. Moni, stell du dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Warum bist du heute hier?
Moni Wenzel bin ich. Ich bin Stadträtin seit 2020 hier in Aachen und bin vor allen Dingen in der Mobilität unterwegs, habe da im Mobilitätsausschuss auch den Vorsitz.
Genau, und passend dazu, dass du im Mobilitätsausschuss sitzt und da den Vorsitz hast und Mobilitätspolitik viel machst, haben wir heute Ingvar Perovanovic zu Gast. Warum passt das? Wer bist du? Erzähl gerne ein bisschen was zu dir. Du kommst ja nicht aus Aachen, aber bist jetzt hier. Wieso?
Ja, ich komme eigentlich aus Freiburg und hatte gestern eine Veranstaltung hier von euch Grünen, habe einen Vortrag gehalten über meine letzte Reise zu den schönsten Fahrradstädten Europas, habe auch ein Buch dazu geschrieben und ja, war in einem tollen Eden Filmpalast, heißt der, ein ganz tolles Kino und ja, eine ganz tolle Veranstaltung und jetzt freue ich mich hier zu sein und ja, auch ein bisschen auch was über die lokalen Verhältnisse hier in Aachen zu lernen, also bin sehr gespannt.
Ja, du hast ja, sagst gesagt, in Freiburg wohnst du, lebst du, hast in Groningen studiert. Wo war so ein bisschen, kannst du sagen, an welcher Stelle in deinem Leben hast du so gemerkt, dass du dich irgendwie mit Städten und mit ja, dem Fahrradfahren und mit lebenswerten Städten auseinandersetzen willst, musst? Oder also wo war so ein Punkt, wo du gemerkt hast, das ist ein Thema, was mich interessiert, was mich begeistert, wo was zu machen ist?
Ja, wahrscheinlich genau mit dem Punkt, als ich nach Groningen gezogen bin. Interessanterweise genau, vielleicht auf den Tag vor 10 Jahren, also zumindest genau da begann mein Studium Anfang September 2016. Und ich bin nach Groningen fürs Studium, nicht wegen der dortigen Verkehrsverhältnisse. Ich hatte mit dem Thema damals nicht so viel zu tun. Bin leidenschaftlich Fahrrad gefahren, aber nicht so mit so einer politischen Komponente. Und habe halt 3 Jahre am eigenen Leib erfahren, wie wunderbar lebenswert solche Städte sein können. Ich habe alles mit dem Fahrrad gemacht, habe 0 Euro für Mobilität ausgeben müssen, außer vielleicht fürs Fahrrad am Anfang. Das ist als Student mit knappem Budget auch ein relevanter Faktor. Mhm. Ne? Und dann bin ich nach Berlin gezogen nach meinem Studium und halt dieser Kontrast, spätestens dann würde ich sagen, hat mich das so ein bisschen ja motiviert oder auch ja, interessiert. Warum sind diese Städte so unterschiedlich? Warum sind generell deutsche Städte so? Weil ich habe ja auch schon viele andere niederländische Städte kennengelernt und habe gesehen, nicht nur in Groningen ist es so, auch in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag und ja, habe mich da immer weiter reingefuchst und das hat mich fasziniert und habe mich auch engagiert für dieses Thema und hat es mich bis heute nicht losgelassen.
Du sagst, du bist in Freiburg auch Fahrrad gefahren, auch so als Alltagsmobilität, weil Freiburg hat ja nochmal eine komplett andere Topografie, also hügelig und so, also sehr hügelig als jetzt Groningen. In Groningen fällt es ja leicht, Fahrrad zu fahren. Ja. Hast du das dann da auch da gemacht oder war das eher so ein Sport?
Ja, also Freiburg, das Stadtgebiet dann selber an sich, ist relativ flach. Ja. Aber ich wohne tatsächlich, also ich bin etwas außerhalb von Freiburg aufgewachsen und da war es durchaus hügelig. Das heißt, ich bin ja auch mehr aus sportlichen Gründen nach Freiburg reingefahren, sonst die meiste Zeit mit dem Bus damals zur Schule. Mittlerweile fahre ich wieder viel mit dem Fahrrad, weil ich ein E-Bike habe, aber auch, weil mittlerweile, und das war, als ich Kind war, noch nicht so, ein ganz toller, breiter Radweg entlang der Hauptstraße nach Freiburg entstanden ist. Und das merkt man auch einfach, der Radweg wird von Jahr zu Jahr voller, hauptsächlich E-Bikes. Ne? Also diese Kombination hat dem Radverkehr dort echt einen Push gegeben. Und ja, damals bin ich einfach, wie man das halt so macht, ne? Als Jugendlicher fährt man einfach Fahrrad, weil man nicht Auto fahren kann und weil man gerne auch einfach aus sportlichen Gründen vielleicht Fahrrad fährt. Und also diese Idee, dass Fahrrad nicht nur Sport ist, sondern dass es wirklich eine Säule der Verkehrspolitik sein kann, gerade in Städten und wirklich ein Beitrag zu einer lebenswerten, gesunden Stadt sein kann. Das habe ich dann spätestens mit Groningen und spätestens dann in Berlin so richtig mitbekommen.
Ja, jetzt sind wir ja in Aachen. Du hast viele gesagt zu niederländischen Städten, Groningen, Gent, Den Haag, Amsterdam und so weiter. Jetzt sind wir in Aachen ja gar nicht so weit weg von den Niederlanden. Ne? Also wir sind ja wirklich, ich selber habe ja auch mein Elternhaus in den Niederlanden, also in Pfalz. Wir merken es ja in Aachen, wir sind noch nicht da, wo wir in diesen niederländischen Städten sind. obwohl wir so nah dran sind. Eigentlich könnte man ja vielleicht erwarten, das schwappt so ein bisschen rüber aus, auch so diese niederländische Mentalität zum Fahrrad. Du hast jetzt nicht so einen Bezug zu Aachen, aber hast vielleicht trotzdem irgendwie Ansatzpunkte zur Erklärung, warum das ja in deutschen Städten, warum das so ein bisschen hakt und warum das da nicht so gut funktioniert bisher wie in den ja schönen Städten in den Niederlanden.
Ja, der Grund ist, es gibt halt eine Grenze, ne? Und hinter diesen Grenzen haben sich halt in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Dinge abgespielt. Und ich würde sagen, so nach dem Krieg gab es eine relativ ähnliche Entwicklung. Sowohl deutsche als auch niederländische Städte haben sich sehr in Richtung Auto entwickelt. Städte wie Amsterdam, Utrecht, Groningen waren ähnlich autoverstopft wie viele deutsche Städte heute bis in die 70er Jahre hinein. Und dann eben, und das schreibe ich dann auch in meinem Buch, wie es dazu kam, zu diesem Bruch, dass in den Niederlanden wirklich ja Zehntausende, was in den Niederlanden sehr viele Leute sind, auf die Straße gegangen sind, angeführt von den Kindern zu Beginn, und dann schwappte das so auf die breite Gesellschaft rüber, die diese Verhältnisse nicht mehr akzeptieren wollten, weil sehr viele sind im Verkehr gestorben, vor allem Kinder in den 70er Jahren. Und das ist vielleicht auch so dieser materielle Unterschied. Niederländische Städte, mit Ausnahme von Rotterdam, wo wir Deutschen ja auch ein bisschen Schuld daran haben, sind halt vom Krieg verschont geblieben. Viele deutsche Städte sind zerstört worden, und auf den Trümmern der zerstörten Städte konnte man halt die autogerechte Stadt ziemlich gut ausbreiten, ne? Städte wie Utrecht, Groningen, Amsterdam konnten weitestgehend erhalten bleiben, und da haben sich halt die negativen Folgen des Autoverkehrs viel schneller bemerkbar gemacht. Es stank enorm, die Straßen waren verstopft, und mit dieser Wahrnehmung war vielleicht so auch die Dringlichkeit einer Verkehrswende, wurde dort schneller realisiert als in Deutschland, weil die Städte eben nicht fürs Auto ausgerichtet waren. Und das habe ich ja auch in meinem Vortrag gesagt, im Grunde hat das Fahrrad dann diese Städte vor der Zerstörung bewahrt, weil sie standen vor zwei Optionen, entweder für alle Ewigkeit in Stau und Lärm und Abgasen zu ersticken oder eben Platz fürs Auto zu schaffen, den das Auto braucht, weil es nun mal groß ist. Und sie haben sich glücklicherweise dann für die dritte Option entschieden, und das ist eben das Fahrrad wieder zu aktivieren, was ja damals schon ganz groß war in den Niederlanden, dann für ein paar Jahrzehnte vergessen war. Und ab eben 70er Jahre hat sich das dann so unterschiedlich entwickelt. Wir haben das leider nicht geschafft in Deutschland, wieder ja mehr aufs Fahrrad zu setzen. Ich würde sagen, dieser Prozess beginnt in den letzten 15 Jahren in Deutschland, dass wir das so zunehmend erkennen. Und da sind uns die Niederlande halt ein paar Jahrzehnte voraus, und vielleicht blicken wir ja so ein bisschen in die Zukunft, wenn wir in die Niederlande schauen, wie es auch in Deutschland eines Tages mal aussehen wird, zumindest wie der Verkehr auf der Straße organisiert wird.
Ja, wir hatten ja jetzt, Moni, in Aachen auch 5 Jahre die Möglichkeit, selber ein bisschen zu gestalten, und haben natürlich für das Fahrrad auch möglichst viel getan oder einiges getan. Du hast jetzt irgendwann angesprochen, diese Verkehrstoten, die in den Niederlanden dann auch so ein ausschlaggebender Punkt waren. Das haben wir ja in Aachen auch, Verkehrstote, Fahrradfahrende, die sterben. Und jetzt auch im kommenden Mobilitätsausschuss ja nochmal einen Bericht darüber, wo du ja auch schon kürzlich gesagt hast, dich erschrecken die Zahlen auch immer wieder aufs Neue.
Ja, wir reden natürlich nicht von den Zahlen, die in den 70er Jahren in Holland passiert sind, aber trotzdem ist natürlich am Ende jeder Verkehrstote und generell jeder Verkehrstote und jeder sterbende Fahrradfahrer in Aachen einfach wirklich eine rote Karte für die Politik und ein Zeichen, dass wir was ändern müssen. Diese Dringlichkeit sehen putzigerweise aber nicht alle Fraktionen wirklich so, weil es sind natürlich dann, ich sag mal, einer pro Jahr vielleicht, der, also noch nicht mal, ich glaube, der letzte Fahrradfahrer, der in Aachen starb, war 2 Jahre her, ist aber trotzdem natürlich ein Drama, und jeder Verkehrsunfall, der passiert, ist auch ein Drama, weil das sind ja Sachen, das sind ja Dunkelziffern, die hörst du ja nichts von. Und es ist ja schon schlimm genug, wenn jemand verunfallt und dann irgendwelche körperlichen Gebrechen dann davon trägt, dass er zum Beispiel sein Leben ändern muss. Das geht natürlich gar nicht. Das heißt, für uns ist immer diese Sicherheit das, was am wichtigsten ist. Und auch in allem, was wir entscheiden, versuchen wir immer irgendwie vor allen Dingen auf die Sicherheit eben aller Verkehrsteilnehmenden zu achten. Das ist noch nicht so richtig gelebte Politik. Wir haben natürlich eine Unfallkommission, die dann alle Unfälle aufarbeitet und sagt, okay, wir haben hier Häufungsstellen, hier müssen wir was tun, aber dann sind die Unfälle halt schon passiert. Und das ist natürlich eigentlich ein Wahnsinn, weil eigentlich müsste man ja vorausschauen, gucken, man weiß, kennt eigentlich Gefahrenstellen, diese Overflights für Autos zum Beispiel, diese schnellen Abbieger und so, dass die sich einfach in der Stadt nicht mehr gehören. Und da müsste man viel, viel konsequenter Politik machen. Das haben wir probiert. Es ist aber natürlich auch so, dass Kommunalpolitik einfach auch relativ langsam ist. Das heißt, bis man einen Beschluss gefasst hat und dieser Beschluss umgesetzt ist, da vergehen manchmal Jahre. Und dadurch, dass wir ja auch alle 5 Jahre Wahlen haben, ist es dann irgendwie schwierig, auch so eine Kontinuität in der Verkehrspolitik umzusetzen, wenn man dann einfach Regierungswechsel auch hat und die neue Regierung eben anders tickt als die davor. Da ja. werden eben auch einfach Beschlüsse abgeändert. Und in dieser Phase sind wir leider so ein bisschen und müssen als Grüne irgendwie gucken, dass das, was wir bisher beschlossen haben und was so unsere Marschrichtung ist, was Verkehrspolitik angeht, irgendwie so ein bisschen beizubehalten.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was in dem Film Cycling Cities auch zu Paris dargestellt wird, ne, von dir, dass da einfach über viele Jahre eine gleiche politische Idee mit viel Mut irgendwie vorangetrieben werden konnte, die dann auch in den Wahlen belohnt werden konnte, weil eben rechtzeitig, sage ich mal, Dinge umgesetzt waren und diese Lebensqualität erkannt wurde von den Wählenden. Aber das ist ja in der Politik eben immer so, dass ja irgendwann ist ein Stichtag, da wird gewählt und da muss man die Wählergunst irgendwie auf seiner Seite haben. Das ist natürlich dann, steht manchmal der Verkehrswende oder den Umbau zu lebenswerten Städten irgendwie dann im Wege.
Genau, und deshalb würde ich jedem Politiker, jeder Politikerin, die an sich offen ist für dieses Thema, würde ich auf jeden Fall raten, dass man kann nicht irgendwie den Leuten sagen, ich möchte diese Utopie schaffen und bitte wählt mich dafür, weil das muss erlebbar gemacht werden. Und das ist genau eben dieser Ansatz, den Anne Hidalgo in Paris so ganz wunderbar verfolgt hat, nämlich sie hat zwar durchaus gesagt, was sie eigentlich vorhat, aber was sie genau vorhat, das konnten die Leute ja erst sehen, als es dann umgesetzt war. Und sie hat sich dann auch relativ schnell auf ein paar größere Projekte konzentriert, die dann auch fertig waren, als die Wiederwahl oder die nächste Wahl halt anstand. Und tatsächlich hat sie dann mit einem größeren Abstand wieder gewonnen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass die Stadt nicht nach 6 Jahren kompletten Baustellen erstickt, weil dann wären die Leute frustriert gewesen, sondern eben kleinere oder halt größere und kleine Projekte, aber halt mit Priorität umgesetzt, um dann schon zeigen zu können. Und das war eben die Umgestaltung der Rue de Rivoli, das war das Seine-Ufer. Also wirklich auch so Prestigeprojekte, die dann international bekannt werden, was vielleicht auch nochmal so den Stolz der eigenen Stadt so erhöht, ne, wenn du, ach, Paris hat keinen Mangel an sowas, aber wäre doch mal was, wenn vielleicht aus Aachen oder so, ich habe ja auch Gent berichtet, ne, dass die dieses Verkehrskonzept umgesetzt haben 2017 und die Innenstadt vom Durchgangsverkehr befreit haben. Und das hat auch international Schlagzeilen gemacht. Ich würde mir wünschen, dass sowas auch mal aus Deutschland kommt, so eine Vorbildfunktion. Und da brauchst du halt eben Politiker, die den Mut haben, Widerstände auszuhalten, weil sie wirklich fest von der Utopie überzeugt sind und dann auch überzeugt sind, dass es am Ende überzeugend ist, was ich da eigentlich mache. Und das ist in aller Regel der Fälle so. Also glücklicherweise werden verkehrsberuhigende Maßnahmen in den allermeisten Fällen nicht wieder zurückgenommen, wenn sie einmal etabliert worden sind. Und das ist das so, was mir auch Hoffnung gibt, dass wenn die Menschen erstmal sehen, wie schön es eigentlich ist, wenn nicht so viele Autos ständig unterwegs sind, dann ist das auch überzeugend und dann kann man auch damit Wahlen gewinnen.
Ja, es geht ja auch weniger darum, das Fahrrad jetzt zum Allheilmittel zu erklären, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir die Städte so umgestalten, dass sie lebenswert für uns Menschen sind, ne? Und dass wir nicht den gleichen Raum, den wir jetzt fürs Auto brauchen, fürs Fahrrad hergeben. Ich meine, so viel braucht das Fahrrad nicht, das ist ja der große Vorteil, aber dass wir eben die Städte für uns Menschen zurückgewinnen. Und das ist ja das, worum es geht. Du hast jetzt schon das Konzept aus Gent angesprochen mit dem Durchgangsverkehr und der Schleifenerschließung. Das ist ja auch das, wo wir aus Aachen, sage ich mal, hingeguckt haben und gesagt haben, ey, das ist eine gute Idee, ist ein Vorbild. So in der Art würden wir das gerne auch für unsere Innenstadt irgendwie etablieren und sind da auch, ja, stand jetzt noch dabei, das zu tun. Also
genau.
Mal gucken.
Also wir sind da mittendrin. Wir haben halt anders, als es in Gent gemacht wurde, das eben nicht auf einen Schlag gemacht. Das hätte man im Nachhinein tun sollen. Einmal auf einen Schlag alle diese Lenkungspunkte irgendwie einrichten, dass man eben ja nicht mehr geradeaus durchfahren kann, sondern abbiegen muss. Und wenn man in ein anderes Tortenstück will, eben einmal außenrum und dann wieder rein. Das war laut Straßenverkehrsbehörde irgendwie nicht möglich. Und dann haben wir uns dem angepasst und gesagt, gut, dann machen wir das schrittweise. Aber am Ende haben wir jetzt ja letztendlich schon 4 Punkte, wo diese Durchtrennung stattfindet. Und die Menschen das aber letztendlich ja immer noch ein Stück weit als Gängelung des Autofahrers empfinden, dass man jetzt nun wieder zurückfahren muss und nicht geradeaus durch, wie es bisher immer war. Also ich glaube so ein bisschen, dass das Problem in Deutschland auch ist, dass man so gerne eben am Ist festhält und so doch konservativ ist. Na, also was ja menschlich zu verstehen ist, dass man das gerne so hat wie immer, weil das ist unaufgeregt und man muss sich umdenken und so. Und dass dieser Benefit, den man ja ganz klar in Gent sieht, so für Aachen nicht gesehen wird oder nicht gesehen, man will es nicht sehen. Aber wir hatten ja im Vorfeld zu diesem Beschluss auch so eine Reihe in der Stadtgesellschaft, wo die Verwaltung eben gute Beispiele eben dargestellt hat. Da war ja auch aus Gent jemand da, die Anplass, und hat erzählt, wie sie es gemacht haben und wie es geworden ist und auch, ne, wie schön es danach war. Und da war noch jemand aus Bielefeld, meine ich, war da. Es war aus Ljubljana einer da. Es waren schon aus europäische Städte da, wie sie die Mobilitätswende und diese Verkehrsberuhigung, diese Transformation der Stadt. Darum geht es, wenn man weit hoch rausfliegt, ne, und ein bisschen rauszoomt. Darum geht es am Ende ja. Es geht nicht nur um den Radverkehr, es geht darum, grüner, resilienter, zukunftsfähig zu machen. Und dann sitzen die Menschen im Publikum und klatschen und sagen, ja, alles super, alles super. Aber das auf die eigene Stadt dann zu kopieren, da haben dann viele eben einfach das Problem und sehen viele, ja, man dann stößt dann wirklich auf viele, viele Widerstände.
Also Aachen hat doch wirklich diese so eine Ringstraße, weil das ja oft auch an Brügge auf.
Ja, wobei so richtig ringstraßig ist es dann auch nicht. Es ist oftmals dann nur einspurig in jede Richtung. Also einen richtig großen Ring hast du dann nicht. Das ist dann also diese Idee, man verlagert durch die Autoverkehre nach außen. Das ist ja die Idee, und nach innen dann kramen den Radverteiler und so weiter. Und dann weiter in der Mitte noch vor allen Dingen Fußgänger dann nur noch. Das klappt dann an der einen oder anderen Stelle dann nicht, weil du natürlich auch am Ring, der dann nur zwei oder wenn du Glück hast, vierspurig hast, auch als Fahrradfahrer natürlich Ziele hast und irgendeine Radinfrastruktur auch an den Stellen haben möchtest, und spätestens dann hast du dann durchaus die Autofahrer, die dann wirklich sauer werden, weil sie sagen, muss jetzt hier eine Radspur entstehen, wo das doch eigentlich für die Autofahrer vorbehalten ist, wo du sagst, ja, naja.
Ja, weil dieser Ring
irgendwo ist, musst du natürlich als Fahrradfahrer auch fahren können, und auf den Bürgersteig wollen wir ihn ja nicht mehr packen. Ne? Also viele Autofahrer sagen ja, es gab ja irgendwie vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, also vor meiner Zeit auf jeden Fall, hat man diesen Schritt gemacht, dass man gesagt hat, man nimmt diesen Fahrradweg neben dem Bürgersteig direkt runter auf die Straße zu den Autos, weil die Fußgänger sich so bedroht fühlten. So, jetzt hast du den Konflikt Auto-Fahrradfahrer dann eher mehr. Und es ist leider in Aachen so, und ich weiß nicht, ob das jetzt Aachen spezifisch so ist, aber manchmal empfinde ich es so, dass die Aggressivität zwischen Autofahrern und Fahrradfahren enorm ist. Also nicht nur von Seiten der Autofahrer, auch von Seiten der Fahrradfahrer. Und dass sich das so hochgeschaukelt hat, dass eine unglaubliche Aggression da ist. Also deswegen plädieren wir, also ich finde zumindest, dass es ganz wichtig ist, dass jeder seine eigene Spur irgendwie hat. Dass man ganz klar sagt, meins, deins, weißt du, wenn du dich da aufhältst und ich darf hier sein, ist alles fein.
Genau,
überall da, wo es Überschneidung gibt, knallt es halt, ne? Also emotional auch.
Aber das ist dann die Struktur, die diese Konflikte erzeugt, ne? Also ich sage immer, wir brauchen keine besseren Menschen, sondern auch bessere Infrastrukturen, die Konflikte einfach auch nicht.
Klar.
Deshalb hast du das in den Niederlanden nicht in dem Ausmaße, diese Konflikte, weil alles klar ist, ja.
Ich hatte gestern noch ein Treffen mit einer Bürgerinitiative, und da geht es dann relativ schnell immer auch um den fehlenden Parkraum. Weil wenn man natürlich eine Stadt umgestalten will und den Straßenquerschnitt verändern will, mit mehr Grün, mit mehr Verkehrssicherheit für alle, heißt es immer, man braucht mehr Platz dafür, weil Verkehrssicherheit braucht Platz. Da haben die Leute dann kein Verständnis mehr. Also wenn es dann heißt, ja, was können wir als erstes hier entfernen? Das ist der Parkraum. Da ist der Deutsche dann nicht mehr mit dabei.
Das setzt natürlich dann irgendwo vielleicht einen kulturellen Wandel voraus, in der Gestalt, dass vielleicht diese Erwartungshaltung, dass ein Parkplatz direkt vor meiner Haustür sein muss und auch die Allgemeinheit muss dafür sorgen und das darf auch kein Geld kosten, dass diese Erwartungshaltung nicht mehr zeitgemäß ist. Das muss man vielleicht so offen und ehrlich kommunizieren. Und dann halt, und das hat ja Utrecht ganz schön gemacht, Angebote schaffen. Man kann den Leuten nicht das Auto verbieten, das will ja auch niemand, ne? Aber es gibt kein Recht, das direkt vor der Haustür dafür zu haben, vor allem wenn es dann Raum wegnimmt, der anderweitig gebraucht wird. Na, und Utrecht macht halt eben so, dass es zum Teil günstiger ist, das Auto in einer nahegelegenen Tiefgarage oder Parkhaus abzustellen, als vor der eigenen Haustür. Dafür musst du natürlich die Kosten für den Anwohnerparkausweis höher machen und vielleicht die Parkgaragen subventionieren. Aber damit schlägst du zwei Fliegen eigentlich mit einer Klappe. Das eine ist, der Raum vor der Haustür wird frei für andere Zwecke, aber eigentlich viel wichtiger, ne, wenn das Auto nicht mehr direkt vor der eigenen Haustür steht, dann überlegst du es dir ja vielleicht zweimal, ob ich den Weg zum Bäcker, der ein paar hundert Meter entfernt ist, ob ich dafür extra ins Parkhaus gehe oder ob ich nicht doch mit dem Fahrrad fahre, was weiterhin vor der Haustür stehen kann. Also ich glaube, dadurch schaffst du es, dass diese kurzen Wege einfach nicht mehr mit dem Auto zurückgelegt werden. Und das wäre schon ein ganz großer Beitrag zur lebenswerten Stadt und dann auch eine Voraussetzung, dass vielleicht so Konzepte, wie ihr sie hier in Aachen habt, auch eher umgesetzt werden können. Aber dafür, ja, die Achillesferse der Verkehrswende ist der Parkplatz. Und dafür...
Ein schönes Zitat.
Ja. Dafür, an dem und steht und fällt alles. Und jedes Auto ist ja nur so gut wie den Parkplatz, den man fürs Auto bereitstellt. Und da eine Lösung zu finden, die akzeptabel ist für die Menschen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Aber es ist möglich, was ja andere Städte zeigen.
Und an so einem Parkplatz, da ist ja auch, sage ich mal, diese emotionale Debatte über die Verkehrswende oder über Mobilität grundsätzlich. Ist das auch was, würdest du, du warst in vielen Städten unterwegs, hast irgendwie auch aus anderen Ländern wahrgenommen, ist das, also woher kommt diese deutsche Emotionalität zum Parkplatz? Also gibt's da irgendwie, kannst du das irgendwie in einem Grund zusammenfassen oder hast du da auch noch keine Erklärung für gefunden?
Na, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist. Also man muss ja Deutschland nicht schlechter machen, als es ist. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Länder, wo das Auto ebenso einen ganz hohen Stellenwert hat. In Deutschland haben wir glücklicherweise einen ganz guten öffentlichen Nahverkehr im Vergleich zu anderen Ländern. Ich war ja durch meine Reisen auch viel Balkan, Türkei oder so unterwegs. Also da sind wir in Deutschland gut dabei. Aber klar, der Parkplatz vor der eigenen Haustür, das ist, glaube ich, so der Inbegriff eines bürgerlichen Lebens, ein Leben, Vorstellung von Freiheit. Ich habe etwas geschafft, ich habe mein Häuschen, ich habe ein Auto und ich muss auch nicht weit laufen zu meinem Auto. Also ich glaube, das ist so in der Vorstellung der Menschen von einem gelungenen Leben, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Einfach so ein idealisiertes Bild. Und ja, da reinzugehen. Und da ist vielleicht Deutschland durchaus eine Ausnahme, weil in vielen anderen Städten, die einfach nicht so gebaut sind wie deutsche Städte, hast du nicht diese Situation, dass einfach rechts und links von der Straße einfach ganze Parkreihen sind. Mhm. Also da in Niederlande, aber auch Italien, wo die Städte doch enger und kleinteiliger sind, da ist es ganz normal, dass Autos nicht vor der eigenen Haustür stehen, sondern eben auf einem zentralen Parkplatz. Ich glaube, das ist dann doch etwas typisch Deutsches, diese Anspruchshaltung, er muss vor meiner Haustür stehen. Und auch wir spazieren ja an sich ganz gerne. Wir sind ja nicht faul, wir Deutschen, aber wenn es irgendwie zum Parkplatz geht, da ist jeder Meter fast zu viel. Mhm. Ne? Also ja, da vielleicht ein Bewusstsein schaffen und dann wie Utrecht eben auch finanzielle Anreize, weil ich glaube, dadurch kann man gut auch Menschen bewegen, ne? Auch mal ein paar Meter mehr zu gehen, wenn es vielleicht auch einen finanziellen Anreiz gibt.
Ja.
Den Effekt sehen wir aber auch schon, ne? Also das Bewohnerparken haben wir jetzt erst letztes Jahr eingeführt. Anfang des Jahres, kurz vor der Wahl, natürlich vielleicht auch politisch ein bisschen, strategisch ein bisschen dumm, aber wir haben gedacht, wenn wir es nicht jetzt machen, kommt es wahrscheinlich gar nie. Deswegen haben wir es dann durchgehalten und es gibt ja auch Umfragen, wo dann auch viele sagen, ja, dann stelle ich mein Auto halt ein bisschen, ein paar Kilometer oder ein paar Bushaltestellen weiter nach Stadt auswärts, da ist es noch umsonst. Das ist kein Problem für mich und ich glaube, einige sehen es auch gelassen und sagen, ja, dann räume ich halt die Garage aus, aber es ist schon auch ein sehr heikles Thema, wo man richtig auch in Diskussionen kommen kann, wo die Menschen eben auch sagen, dass wir ihnen ein bestimmtes Recht einfach auch nehmen. Ne? Also es ist schon immer ein brisantes Thema. Also wenn es auf Parkplätze kommt, weiß man ganz genau, okay, jetzt muss man versuchen, ein bisschen zu deeskalieren und so. Das ist echt einfach schwierig. Und ich finde schon, dass es typisch deutsch ist. Also meine Mutter ist Dänin und bin von daher auch so ein bisschen dänisch geprägt. Und dieses, dass das Auto so ein Heiligtum ist und schon Statussymbol, damit bin ich persönlich nicht groß geworden. Und das finde ich schon sehr deutsch. Und ich muss auch so ein bisschen schmunzeln. Also wir haben als Familie mittlerweile kein Auto mehr, aber das war schon echt ein Prozess, also vor allen Dingen auch für meinen Mann zu sagen, wir brauchen kein eigenes Auto mehr. Da haben wir Jahre für gebraucht, bis wir gesagt haben, okay, wir versuchen das jetzt. Und es ist natürlich städtisch überhaupt kein Problem, kein Auto zu besitzen.
Du hast jetzt schon eben auch nochmal angesprochen, einen Parkplatz vor der Haustür. Die Städte sind in Deutschland einfach anders als in den anderen Städten. In deinem Film Cycling Cities hast du lustigerweise nur Städte besucht, die einen Fluss haben. Stimmt das?
Fluss, Kopenhagen, Fluss.
Ja, also was, zumindest Wasser. Genau. Ja. Also zumindest viel mit Wasser. Ja.
Viel Ufer.
Genau. Also die Wasser, die großflächig Wasser in der Stadt haben. Ja. Ist das ein Vorteil für eine, also für eine lebenswerte Stadt? Wahrscheinlich, ist es eine Suggestivfrage auf jeden Fall, ja, aber auch für eine fahrradgerechte Stadt. Und haben wir deswegen in Aachen gar keine Chance?
Also Aachen hat keinen Fluss, nämlich.
Nee, wir haben nur ein paar Bäche, die eben größtenteils unter der Erde liegen. Ja, da arbeiten wir auch dran, dass die ein bisschen an die Oberfläche kommen. Aber
naja, niederländische Städte sind generell nah am Wasser gebaut, nicht immer am Meer, aber halt einfach durch die Kanäle und so. Ne? Das ganze Land ist ja durchzogen von Wasser. Dementsprechend haben auch viele Städte Wasserzugang. Klar, für eine lebenswerte Stadt ist es super, irgendwie Wassermöglichkeiten zu haben. Freiburg haben wir die Dreisam, auch ein ganz schöner Ort am Wasser. Aber spontan hat das erstmal keinen Einfluss, würde ich sagen, darauf, ob eine Stadt fahrradfreundlich ist oder nicht. In Paris hat zwar die Seine, aber das spielt ja für die anderen Gebiete nicht unbedingt eine Rolle. Aber ja, interessante Beobachtung auf jeden Fall. Und ja, es ist ja, Berlin hat ja auch Wasser wie die Spree, aber was ja überhaupt nicht heißt, dass das Wasser zugänglich ist. Ne? Also das ist vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal interessant. Wie kannst du die Wasserflächen in der Stadt den Menschen wieder zugänglicher machen? Und das hat ja Paris auch ganz toll geschafft. Sie haben 6 öffentliche Badestellen für die Seine eingerichtet. Dem voraus ging ein langer Prozess des Säuberns dieses Flusses. Aber das ist ja auch, das war ja auch eine Nachricht, als die Bürgermeisterin dort in den Fluss gestiegen ist und erstmal nach 100 Jahren man wieder in diesem Fluss schwimmen konnte. Auch so ein Symbol wie eine lebenswerte Stadt. Vielleicht ist das auch, dass Wasser wieder zugänglich ist. Und ja, Wasser erfüllt auch einen ganz wichtigen Kühlungseffekt für Städte. Mhm. Also müssen wir unabhängig, ob wir an einem Fluss liegen oder nicht, durch Brunnen mehr Wassermöglichkeiten in den Städten schaffen. Wasser verdunstet. In Wien habe ich zum Beispiel gesehen, haben sie hunderte so Wassersprühnebelsäulen, die einfach, macht sich Spaß, da so bei heißen Tagen da so drunter rumzulaufen. Aber es kühlt auch tatsächlich das Mikroklima so drumherum so ein bisschen ab. Also ich glaube, Wasser, ein ganz wichtiger Aspekt. Schwammstadt auch, ne? Ja. Starkregenfälle. Wie können wir das so speichern, dass wir A, keine Überflutung haben und dass wir wichtiges Wasser ja speichern, dann auch vielleicht zu gießen, unsere Vegetation. Also ja, Wasser ist ein ganz zentrales Element, ganz unabhängig, ob man am Fluss liegt oder nicht.
Ja. Bevor wir inhaltlich weitermachen, wir haben in unserem Podcast immer das A- oder B-Spiel. Das kennst du bestimmt aus anderen Podcasts.
A oder B? Mobilitätswende.
Geschützter Radweg auf jeder Hauptstraße oder komplett autofreie Innenstadt?
Geschützter Radweg auf jeder Straße.
Paris oder Utrecht?
Utrecht.
Berg hoch oder Gegenwind?
Berg hoch.
Quick and dirty oder erst perfekt planen und dann umsetzen?
Quick and dirty.
Eine große mutige Maßnahme oder 10 kleine Verbesserungen?
10 kleine Verbesserungen.
Eine Radreise lieber alleine oder mit jemandem zusammen?
Lieber allein.
Mehr Platz fürs Fahrrad oder mehr Platz für FußgängerInnen?
Mehr Platz für FußgängerInnen.
Mehr Tempo bei der Verkehrswende oder mehr Beteiligung?
Mehr Tempo.
E-Bike oder klassisches Fahrrad?
Klassisches Fahrrad.
Film oder Buch?
Film.
Deutsches Brot oder niederländische Städte?
Deutsches Brot.
Boah.
Ich habe beides erlebt und habe dann das deutsche Brot stark vermisst, als ich dort gelebt habe.
Aber nicht mitgenommen auf deine Touren. So schlimm war es nicht.
Aber nein, also klar, dann würde ich selber backen, wenn es kein deutsches Brot zu kaufen gäbe, aber ich dafür niederländische Städte hätte. Also vielleicht muss ich die letzte Antwort doch nochmal fällen.
Kannst du sagen, wie du die Städte ausgewählt hast? War das so und so viele Städte schaffe ich und das sind die, die mir am schnellsten in den Kopf kommen? Also warum ist es zum Beispiel nicht Münster? Das ist ja für uns irgendwie so im Norden so die klassische Fahrradstadt.
Ja, also ich wollte von Freiburg starten, weil dort wohne ich einfach und hatte irgendwie im Kopf, dass ich in Kopenhagen ende, weil das auch so von der Distanz ungefähr der Länge war, die ich machen wollte. Jetzt hätte ich natürlich auf direktem Wege nach Kopenhagen, aber dann fährst du halt durch Deutschland und ich wollte ja von den schönsten Fahrradstädten Europas berichten. Dementsprechend muss ich gucken, wie lege ich meine Route so, dass da genügend Städte drauf sind. Und dann bietet sich natürlich Paris an, weil das von Freiburg jetzt auch nicht allzu weit entfernt ist. Die Niederlande dürfen einfach nicht fehlen. Mhm. Und dann kommst du eben durch Belgien durch, wo auch Gent eben mit drauf ist und dann nach Kopenhagen. Hamburg war ja auch noch dabei, was ja auch auf dem Weg lag. Deshalb war jetzt Münster nicht dabei, weil es einfach nicht auf dem Weg lag. Sonst hätte ich es auf jeden Fall mit reinnehmen wollen, auch einfach eine schöne deutsche Stadt. Und lustigerweise, als ich dann zurückkam und der Film fertig war, hat das Copenhagenize Cycling Index, das ist so ein renommierte Institut, was die weltbesten Fahrradstädte bewertet, hat eine aktualisierte Auflage ihres Rankings veröffentlicht. Und da waren tatsächlich genau die 5 Städte, Hamburg mal ausgenommen, aber genau die 5 Städte, die ich besucht hatte, auf Platz 1 und 5 gelistet. Es ist natürlich so ein halber Zufall, weil ich natürlich auch wusste, was so die schönsten Städte schon sind, aber das ist genau, also Paris, Gent, Utrecht, Amsterdam, Kopenhagen auf Plätzen 1 bis 5 waren die Städte, die ich besucht hatte. Das war dann noch eher Zufall. Und dann hatte ich auch geschrieben, Cycling Cities wurde gerade wieder wissenschaftlich bestätigt. Die schönsten Fahrradstädte, also auch wirklich wissenschaftlich fundiert. Ja.
Der Film ist ja, der macht ja so Bock auf so diese Cycling Cities, auf Fahrradstädte an sich, ne? Einfach weil du natürlich mega Sachen da zeigst, also gerade die Brücken und so, da stockt einem ja so ein bisschen der Atem, wenn man das sieht. Ist aber gleichzeitig, finde ich, für die, die das Ganze kritisch sehen und deinen Film vielleicht trotz alledem schauen und dann sagen, ja, ist ja mega, aber können wir ja in Aachen gar nicht machen, weil, keine Ahnung, kein Geld, kein Platz. Also da fallen einem dann ja 1000 Ideen ein, warum man jetzt zum Beispiel eine coole Fahrradbrücke eben nicht bei uns baut. Da denke ich mir dann manchmal, vielleicht sind auch so, muss ja jetzt kein großer Film sein, aber so Filme, wo Menschen mit kleinen Veränderungen eben viel geschafft haben für Kommunen, die so strugglen, wie wir das ja vielleicht gar nicht so stark tun, aber andere tun es vielleicht noch mal stärker als Aachen, weil ich glaube, wir sind in Aachen eigentlich auf einem ziemlich guten Weg. Vielleicht fast hilfreicher, dass man so sagt, Mensch, ja guck mal, wenn du das und das und das so ein bisschen an den Stellschrauben drehst, kannst du schon viel Effekte schaffen. Weil ich meine, wir müssen ja nicht nur über Aachen überschimpfen. Wir haben echt, es gibt ja so eine Mobilität in Deutschland, so eine Umfrage, die bei 23, da kommt Aachen eigentlich ziemlich gut bei weg. Und man sieht, dass wir den Umweltverbund, also ÖPNV, Fußgänger, Fahrradfahrer, wirklich insgesamt um 7% gesteigert haben und die Automobilität wirklich auch reduziert haben um 7%. Das ist ja eigentlich schon relativ viel, auch wenn wir jetzt nicht bei 30% Radverkehr sind, sondern nur, weiß nicht, sag mal, 14. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, hast du gestern Abend so gemerkt. Hau immer grundsätzlich daneben. Aber man sieht schon eine deutliche Verbesserung. Und das glaube ich aber gerade für Kommunen, wirklich spannend wäre zu sehen, welche kleinen Dinge muss ich ändern, um die Menschen aufs Rad zu holen?
Ja, ich habe es tatsächlich schon mal überlegt. Also erstmal zu dem Brückenargument und Geld. Da würde ich immer erwidern, für größere Radverkehrsprojekte gibt es immer Bundesfördermittel. Und diese Fördermittel werden nicht ausgeschöpft. Also was einfach heißt, die Nachfrage ist geringer als das Angebot, also das Geld, was da ist. Das heißt, dieses Argument zählt eigentlich nicht.
Wobei es ja immer nur prozentuale Förderungen sind, ne? Und wenn wir bei der 85% Förderung oder 90% ist, glaube ich, das Maximum, ist halt immer die Frage, wie viel Geld muss die Kommune dann selber noch wuppen und haben sie das Geld. Also wir wuppen gerade ehrlich gesagt gar nichts, ja, weil alle Gelder eingefroren sind und alles wird nochmal durchdiskutiert. Mhm. Da hilft dir diese 90% Förderrate halt dann leider doch wenig, wenn es um Millionen geht. Ne? Also, aber du hast recht, es bleibt viel Geld liegen leider.
Nee, klar, aber eine aktuelle Haushaltslage und wie die Gelder verteilt sind, spiegelt ja auch oft ein autogerechtes System wider, in dem Sinne, wie viel Geld auch die Instandhaltung der Autoinfrastruktur einfach auffrisst vom Budget. Ne? Und das lässt sich natürlich nicht in einem Budget oder in einem Haushalt sofort verändern, weil die Posten ja oft fest sind, aber dann mittelfristig, langfristig gedacht, ist natürlich auch sinnvoll, Gelder so umzuschichten, dass man einsparen kann, wenn man eben nicht mehr so viel Geld für die Instandhaltung oder sogar Neubau von Autoinfrastruktur investieren muss. Das war ja so eine zentrale Erkenntnis in Kopenhagen, hat der Vizebürgermeister damals gesagt, ein Grund, warum sie so stark ins Fahrrad investiert haben, war einfach, dass die Stadt schlicht und einfach pleite war und sich den Autoverkehr nicht mehr leisten konnte, weil Straßenreparatur, das alles kostet ja Geld. Ne? In Berlin kostet die Bereitstellung eines Parkplatzes im öffentlichen Raum im Jahr, wurde mal ausgerechnet, über 300 Euro oder so rund 300 Euro. Der Anwohnerparkausweis kostet nur 10,20 Euro im Jahr. Ne? Also im Grunde wird jeder Parkplatz von der Allgemeinheit subventioniert. Ja, also da ist ganz viel Einsparpotenzial. Und tatsächlich habe ich schon mal drüber nachgedacht, so eine deutsche und kommunale Variante von Cycling Cities zu erstellen. Weil klar, die Städte, die ich besucht habe, lassen sich nicht eins zu eins so kopieren auf Deutschland. Weil ja, eben Niederlande haben andere geschichtliche Voraussetzungen auch mitgebracht. Aber ja, es wäre ein spannendes Thema. Ich habe es ein bisschen verschoben, aber glaube ich, es wäre interessant, weil dann können wir wirklich konkret für alle, die sich auf kommunaler Ebene dafür einsetzen, von den Best-Practice-Beispielen von ganz Deutschland, was vielleicht übertragbarer wäre für die eigene Situation, könnte man lernen und ja wirklich kommunalpolitisch alle Kniffs und Tricks aufzählen, wie man kostengünstig und auch schnell gute Verbesserungen, also gute Radinfrastrukturen schaffen kann. Also ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf und irgendwann mal wird es kommen, ja.
Ja, wenn es
es
gibt ein nächstes Projekt.
Ja, ich will sagen, ja, ich habe ein anderes Projekt, aber es muss ja auch nicht ich machen, ne? Also es kann ja... Ich war das vor 2 Jahren auch nicht. Also das kann man sich alles beibringen und ich glaube, Film ist ein ganz tolles Medium, um gerade Verkehrspolitik zu erzählen oder um die Vision einer fahrradgerechten, lebenswerten Stadt zu erzählen. Man kann sich den Mund fusselig reden oder Bücher schreiben, aber am Ende zählt irgendwo auch das Auge, spielt imaginiert mit so ein bisschen und kann ich nur jeden ermutigen, der ein bisschen sich mit Film auskennt, das einfach selbst zu machen. Da findet man bestimmt auch Förderer und also ich würde es auf jeden Fall gucken. Ja, und ich kann da auch gern beratend zur Seite stehen, weil ja, ich habe jetzt schon andere Projekte, aber ja.
Ach, das ist doch mal ein Angebot. Also wenn hier irgendjemand zuhört oder zuschaut.
Aber bevor du deine Frage stellst, weil ich weiß, was du fragen willst, du warst ja vorher schon, hast du ja quasi schriftlich, also beschreibend über die Mobilitätswende und Fahrradmobilität berichtet. Hast du das Gefühl, dass du mit dem Film jetzt mehr Menschen erreichst, dass du mehr das Herz erreichst? Weil immer die Diskussion ist, wie kann man die Menschen gut erreichen und dieses ewige Reden. Und so hat man ja oft das Gefühl, dass die Leute dann schon, also mindestens innerlich, wenn nicht auch so die Augen verdrehen, dass du über den Film die Leute besser zu packen kriegst und auch Leute, die jetzt nicht in dieser Fahrradblase sind, erreichst und vielleicht auch überzeugst. Ist das so, dass Bilder besser funktionieren?
Ja, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall mehr Menschen erreicht mit dem Film. Ist ja klar, wenn du einen Artikel schreibst, Artikel gibt es wie Sand am Meer und da kriegst du so gut wie nie eine Rückmeldung, wenn irgendwo in der Zeitung dein Artikel ist. Ne? Aber mit dem Artikel gehst du auch nicht auf eine monatelange Tour. Ne? Mit einem Buch in der Regel auch nicht. Also es ist wirklich dieser Film, auch als Gemeinschaftsevent, ne? Weil ein Buch liest du auch nicht mit 100 Leuten gemeinsam, aber einen Film schaust du dir mit 100 Leuten gemeinsam an. Und ich glaube, das ist genau das Medium, was es braucht, weil wir müssen über die Verkehrswende auch ins Gespräch kommen miteinander. Und da bietet halt eben ein Medium, was man gemeinsam schaut und dann im Anschluss spricht. Ja, es ist ein ganz guter Aufhänger so. Ob ich jetzt viele Menschen außerhalb der Blase erreicht habe, das kann ich so schwer einschätzen, ne? Weil natürlich wahrscheinlich Großteil derjenigen, die sich dafür interessieren. Aber im Grunde, also es wäre zwar schön, wenn ich auch Leute außerhalb erreiche und im besten Fall auch überzeuge, aber am Ende braucht es ja auch die Multiplikatoren, ne? Die Leute, die daran arbeiten, die brauchen genauso immer wieder Mutmacher oder immer so hoffnungsvolle Momente, um weiter an diesem Thema dran zu bleiben. Weil es kann ja auch echt frustrierend manchmal auf lokaler Ebene sein, wenn es einfach so viel Widerstände gibt und so viel Argumente, die man eigentlich weiß, das ist eigentlich, weiß ich es viel besser, aber immer wieder muss ich mich mit den gleichen Argumenten auseinandersetzen. Also ist am Ende, der Film ist in der Welt und was damit passiert, liegt dann nicht so in meiner Hand und hoffe einfach, dass die Menschen das gucken und weitertragen und dann auch die Menschen erreichen, die weder mich noch meine Arbeit noch den Film bislang gekannt haben. Also ja, es ist ein ganz tolles Medium und glaube ich genau das richtige Medium, um das zu erzählen.
Und deswegen arbeitest du auch schon am nächsten Film? Vielleicht kannst du da schon ein bisschen was zu erzählen. Wie weit seid ihr schon mittendrin? Wahrscheinlich schon. 2028 soll der veröffentlicht werden.
Genau, also noch nicht mittendrin in den Dreharbeiten. Die Dreharbeiten sind dann nächstes Jahr, 2027. Und genau, ich gehe so ein bisschen zurück zu meinem vielleicht ursprünglichen Interesse, weil ich habe mich immer so für die große gesamte ökologische Transformation so interessiert, bin dann so die letzten Jahre so in dieses Fahrradmobilitätsthema rein, auch einfach, weil ich erkannt habe, was für ein ungenutzter, aber großer Hebel eigentlich in der Mobilitätspolitik, was wir da haben, weil es ja auch ganz unabhängig von Klima funktioniert, ne? Vollkommen egal, was mit dem Klimawandel ist, aber eine lebenswerte Stadt macht Sinn, auch unabhängig vom Klima, auch unabhängig davon, was jetzt China oder Amerika macht, ne? Was ja beim Klima leider so ein bisschen diese dumme Abhängigkeit ist, die wir haben. Die dann einem auch die Motivation raubt, wenn jemand wie Trump einfach also Klima leugnet, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt, dann schwindet vielleicht die Hoffnung, dass wir das Thema so in den nächsten Jahren hinbekommen. Aber der Fahrradweg von meiner Haustür, der funktioniert auch unabhängig von den Trumps und Putins dieser Welt, ne? Und auch in einer 3 Grad heißeren Welt will ich Fahrrad fahren oder müssen wir unsere Städte umso dringender anpassen. Ja, also dieses Thema funktioniert ganz unabhängig und jetzt möchte ich aber wieder nach Cycling City so ein bisschen auf diese große Transformation blicken, auf die verschiedenen Sektoren, Energie, natürlich auch wieder Städte, auch Landwirtschaft, Natur. Also wir haben ja ganz unterschätzte Klimaschutz, Biotechnologien wie Böden, Moore, Wälder, die wir, also wir reden mehr über CO2-Abscheidungsfabrikanlagen, ne, anstatt einfach unsere Moore nicht weiter zu vernässern. Also vielleicht auch so diese Blick zu ändern von alles muss mit Technik gelöst werden zu im Grunde haben wir ganz viele Lösungen schon parat. Und der Arbeitstitel ist die große Transformation und auf die möchte ich so einfach die nächsten Jahre blicken und da will ich einen Film zu machen, auch wieder ein Buch zu schreiben und gerne auch auf Vortragstour gehen, um einfach diese Transformation, die ja vor ein paar Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren mit Fridays for Future echt so im Mainstream der Gesellschaft angekommen ist und jetzt leider, dann kam ja Corona, Krieg, alles Mögliche und ist so ein bisschen so eine Ernüchterung eingesetzt ist, aber ich hoffe oder ich arbeite zumindest daran, dass so dieses Momentum, was wir damals hatten, dass wir das wieder so ein bisschen hervorbringen können, dass wieder Menschen auf die Straße gehen, weil das haben wir ja gesehen, dann reagiert die Politik, auch eine konservative Politik kommt plötzlich ins Schwitzen und Handeln, wenn da Hunderttausende oder Millionen Menschen auf den Straßen sind, also das wieder so ein bisschen zu reaktivieren, den Menschen Hoffnung geben mit guten Beispielen, aber auch ganz ehrlich, was läuft schief, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Gegner, wie müssen wir mit der Sprache vielleicht auch anders umgehen, um das wieder so anschlussfähiger zu machen. Also das alles vereint in einem Projekt, das sind so die nächsten Jahre, auf die ich mich sehr freue.
Klingt sehr spannend. Ich bin gespannt, den Film dann auch zu sehen und vielleicht ist dann ja auch wieder ein Tourstopp in Aachen. Und
ja, ich möchte ihn gerne ins Kino bringen, auf keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Ich sag's jetzt einfach mal so, also an alle Aachener, wenn er dann mal hier im Eden oder wo auch immer läuft, könnt ihr euch ja dran erinnern.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast jetzt ja schon 2 große Fahrradreisen hinter dir und verfilmt und jetzt kommt der nächste Film. Was ist auf diesen Reisen bisher schwieriger gewesen, als du vorher gedacht hast? Gab es auch Momente, wo du dich gefragt hast, warum mache ich das eigentlich alles? Das also ne, wo du so ein bisschen einen Frust hattest oder wo du dachtest, ey, das ist doch, ich kämpfe mir hier mit dem Fahrrad gegen den Wind irgendwie einen ab, wofür?
Ja, also Frust oder vielleicht so grundlegende Zweifel nicht, aber das war so auf dieser Cycling Cities Tour, da anders als bei der Baku Tour, wo einfach so das Radreiseabenteuer im Vordergrund stand, war ja bei der Cycling Cities Tour im Grunde die Dokumentation so im Vordergrund. Ich wollte filmen, hatte schon ganz viel geplant und so und was man natürlich im Film nicht so sieht, ist, dass halt zwischen den Städten einfach ganz spröde, nüchtern die Mühen der Ebene, in dem Fall zum Glück der Ebene, der europäischen Nordebene, waren, aber wo du halt natürlich mit Gegenwind zu kämpfen hast, wo du 500 Kilometer einfach da Tag für Tag strampelst, hast dein gesamtes Filmequipment dabei, was in dem Fall dann unnütz einfach nur mitgeschleppt wird und du bist auf dem Weg in eine Stadt und natürlich schleicht sich dann manchmal ein Teufelchen ein und denkt, jetzt könnte ich doch einfach mit dem Zug in die nächste Stadt fahren, um diesen Film weiter zu machen. Nee, das nicht. Aber natürlich am Ende erzählt sich der Film auch über die Radreise und ist, glaube ich, ein ganz schöner roter Faden. Und am Ende macht es ja auch Spaß, hat mir auch wieder Spaß gemacht, die Tour. Aber natürlich gibt es bei jeder Radreise diese Momente, wo du denkst, oder wo es alles ganz nüchtern und banal ist und ja, muss man jetzt hier fahren, ja.
Du hast ja dein Fahrrad, glaube ich, in Amsterdam da in dem Parkhaus so liebevoll irgendwie bezeichnet, dass du so dran hängst. Vermisst du das, wenn du unterwegs bist? Ich nehme nur an, du hast es jetzt heute hier nicht mit dabei. Vermisst du das Fahrradfahren, wenn du unterwegs bist ohne Rad? Also auch das Bewegen und das Rad an sich vielleicht?
Ja, die Flexibilität, die das Fahrrad auch einfach bietet. Ne? Wenn du hier am Bahnhof bist, dann musst du immer gucken, wie komme ich jetzt zum nächsten Hotel oder zum Veranstaltungsort. Und wenn man da nicht laufen kann, muss man in irgendwelche Busse steigen und die kommen dann nicht. Ne? Und da einfach diese Flexibilität des Fahrrads, weshalb ich auch sehr jetzt immer mehr die Leihfahrradinfrastruktur entdecke. Ja. Weil ja, das Fahrrad möchte ich da auch nicht missen. Ja. Und habe auch schon überlegt, ob ich ein Klappfahrrad mitnehme. Einfach um immer ein Fahrrad mit dabei zu haben, weil es eben diese Flexibilität bietet. Ja, genau.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Mhm. Auch an dich, Moni, dass du mal als Podcast-Gästin hier mit dabei warst und das so toll mit moderiert hast. Wir haben noch drei kurze Veranstaltungshinweise, die wir immer am Ende der Folge euch mitgeben, was ihr in Aachen so in der nächsten Zeit erleben könnt. Das ist einmal jetzt am kommenden Wochenende das Alle Hopp auf dem Marktplatz, das Bierfestival am Freitag und Samstag, 11. und 12.9. Am Sonntag, der Tag des offenen Denkmals, 13.9., da gibt es viele verschiedene Veranstaltungen und offene Denkmale in der Stadt und in der ganzen Region. Und am 17.9. der Afterwork-Markt in Botscheid, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen.
Aber ich glaube, rund um den 16.9. ist die Europäische Mobilitätswoche. Genaues Datum weiß ich nicht, kann man aber googeln, wenn man das interessant findet. Da passiert von Seiten der Stadt in der Innenstadt immer relativ viel, was man ausprobieren, sich informieren kann und so über Mobilität, wenn man Bock drauf hat.
Genau, dann schaut auch da vorbei und hört gerne das nächste Mal wieder rein. Bis dahin.
Alles klar, ciao.
Tschüss.